Für den heutigen Podcast sind wir extra nach München gereist und zwar zum Newcom Summit. Das ist ein, wie ich finde, richtig gutes, schnell wachsendes, aufstrebendes E-Commerce-Event, das eben im Anfang Oktober in München stattgefunden hat. Und dort gab es einen Live-Podcast auf der einen Seite mit Markus Schöberl, den kennen viele als Stammgast in diesem Podcast. Er ist ja dort bei Amazon für das gesamte Marktplatzgeschäft verantwortlich als Director Seller Services. Und wir hatten als Gast quasi in unserer Mitte René Arnold. Der ist von Tonys, die Tony-Boxen, die zumindest jeder kennt, der Kinder zu Hause hat. Da ist er Head of E-Commerce. Und wir haben zu dritt einen Live-Podcast aufgenommen, haben uns nochmal die unfassbare Geschichte der Tony-Boxen in, glaube ich, 8 Jahren vom Startup zum Börsengang. Die Geschichte hat er nochmal erzählt. Dann haben wir viel darüber gesprochen, über die Internationalisierung von Tony-Boxen, vor allem in die USA. Markus hat dann auch verraten, dass die Tonys das erfolgreichste deutsche Unternehmen auf Amazon in den USA ist. Also wirklich eine beeindruckende Geschichte. Und wir springen direkt rein in den Live-Podcast auf dem Newcom Summit mit René Arnold von Tonys und Markus Schöberl von Amazon. Los geht's!
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Vor Ort muss man dazu wissen, dass in den USA diese Hörspielkultur, die wir in Deutschland kennen, die gab es gar nicht. Das heißt, es war noch erklärungsbedürftiger, als es bei uns vielleicht 2016 schon war. Insofern haben die Teams natürlich auch viel größere Marketingbudgets. Das werden die Kollegen bei Amazon USA wahrscheinlich auch sehen, dass da mit ganz anderen Mitteln auch Awareness und Verständnis sozusagen erarbeitet werden muss. Und das ist den Kollegen auch sehr gut gelungen. Also wir waren letztes Jahr, waren die USA noch knapp hinter dem Dachmarkt und ist sehr wahrscheinlich und auch zu hoffen, dass dieses Jahr das erste Mal die US-Kollegen den Dachmarkt überholen werden.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Herzlich willkommen zu einer Premiere beim Amazon-Podcast UnternehmerInnen der Zukunft. Es ist der erste Live-Podcast, den wir machen, heute hier beim Newcom Summit am Tag 2 in München. Es geht um Newcom, also New Commerce, und ein Thema, das viele beim Thema E-Commerce umtreibt, ist, wie kann ich denn aus dem ja manchmal vielleicht doch etwas kleinen Markt Deutschland hinauswachsen? Wie kann ich in Europa wachsen und wie kann ich auch in den Königsmarkt, die USA, expandieren? Und das soll heute Schwerpunkt sein in dieser Folge, in der es nämlich um eine Marke geht, die wir vor, ich glaube, so 2 Jahren schon mal im Podcast zu Gast hatten. Es geht nämlich um Tonys, die Tony-Boxen, ein Produkt, das wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer bei sich zu Hause haben. Ich kann es zumindest bei mir sagen, meine Tochter ist jetzt knapp 2, seit einem Jahr steht bei uns eine Tony-Box. Das ist super. Leider läuft auf dieser Tony-Box nur genau ein Lied in Dauerschleife, nämlich Bruder Jakob. Das ist weniger super, aber wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen, was es für Möglichkeiten gibt, da jetzt doch nochmal neuen Content draufzubringen, und vielleicht kriege ich meine Tochter da auch nochmal für andere Musik begeistert. In diesem Podcast heute auch eine Dreierbesetzung, das heißt, ich habe 2 Gäste, zum einen René Arnold von Tonys und dann der Stammgast in diesem Podcast, ihm gehört der Podcast ja eigentlich, nämlich Markus Schöberl. Markus ist Director Seller Services bei Amazon. Erstmal guten Morgen und schön, dass ihr beide da seid. Markus, dich kennen die Hörer und Hörerinnen ja schon, deswegen fangen wir mal an mit dir, René. Erzähl doch mal, was ist deine Rolle bei Tonys?
Ja, guten Morgen, ich bin René und bei den Tonys seit Anfang 2021, also seit bald 4 Jahren, habe im E-Commerce, damals noch im Central Team unter Christian Springmeier, der mal zuerst zu Gast war bei euch, angefangen und bin dann relativ schnell in den Dachmarkt gewechselt, weil einfach der Fokus in meiner damaligen Rolle auch schon sehr stark auf dem Dachmarkt war und eben dann seit Anfang 2022 zuständig für unser D2C-Geschäft, also auf tonys.de, und bis Ende 2023 auch zuständig gewesen für unser Amazon-Business im Dachmarkt. Davor war ich lange bei Decathlon, auch in verschiedenen E-Commerce- und Digital-Positionen, auch ein paar Jahre davon in Frankreich und so viel zu mir.
Dann lass uns einmal kurz, bevor wir noch tiefer bei Tonis einsteigen, zu Markus rübergehen. Markus, für die hier im Raum oder auch die jetzt den Podcast sich dann später on tape anhören, die dich nicht kennen, erzähl mal, was ist deine genaue Aufgabe? Was macht man als Director Seller Services bei Amazon?
Ja, danke Jakob, Jan. Genau, meine Aufgabe und die von meinem Team ist im Wesentlichen die Marktplatzverkäufer, die über den Amazon Marketplace ihre Produkte verkaufen, erfolgreicher zu machen. Das mache ich seit vielen Jahren, also ich bin über 13 Jahre jetzt bei Amazon. Das war im Wesentlichen immer meine Rolle mit ein paar Nuancen über Zeit. Und ja, da reden wir über mehrere hunderttausend Verkäufer in Deutschland, also aus Deutschland waren 45.000 kleine und mittlere Unternehmen und die machen mehr als 60% des Handelsumsatzes von Amazon aus mittlerweile. Und genau, das ist sehr, sehr spannend und es ist sehr divers und da gehören auch Unternehmen wie Tonis dazu.
Ja. Tonis ist ein Unternehmen, das viele kennen, aber ich vermute, vielen, die sich jetzt nicht so tief mit Wirtschaft auseinandersetzen, ist gar nicht bewusst, wie krass diese Story eigentlich ist. Von einem kleinen Startup in Nordrhein-Westfalen, wo es, glaube ich, losging, bis mittlerweile zu einem börsengelisteten Unternehmen. Und das in gar nicht so langer Zeit. Also eine Rekordstory. Für die, die nicht kennen, René, erzähl mal so einen kurzen Abriss über die Geschichte von Tonis und in welchen Dimensionen seid ihr heute eigentlich unterwegs?
Ja, also gegründet, wie du schon gesagt hast, in Düsseldorf von Markus und Patrick, unseren Gründern, die bis Ende 2023 auch Co-CEOs waren. 2016 wurde die Box dann zum ersten Mal auf den Markt gebracht, im Dachmarkt. Und ja, hat da direkt eigentlich einen großen Erfolg geschafft, weil das Produkt einfach extrem gut war. Das haben wir vorhin schon mal gesagt. Also ich glaube, mit der genialen Produktidee und auch der Umsetzung haben Kinder das erste Mal in diesen jungen Jahren, auf die wir abzielen, autonom, selbstständig spielen können. Und das gab es vorher nicht, weil eine Kassette oder eine CD oder auch Spotify und Co. konnten die Kinder in dem Alter nicht selber bedienen. Und diese den Kindern die Macht zu geben über das, was sie selber machen wollen, das hat sehr gut funktioniert. Ja, und dann, um mal so ein paar Zahlen auch mit reinzubringen, in den Jahren, die dann gefolgt sind, inzwischen sind insgesamt 7,4 Millionen Tony-Boxen verkauft worden. So circa 4,5 Millionen davon sind im Dachmarkt und 90 Millionen Tonis, die sich auf diese 7,4 Millionen Tony-Boxen verteilen. Also sehr stark im Dachmarkt und auch die anderen Länder, in denen wir gestartet sind, haben eine tolle Performance hingelegt.
Okay, und dann der Börsengang war vor 4 Jahren?
Etwas über 2 Jahre müsste jetzt her sein, 2,5 Jahre, genau. Und ja, ist dann über SPAC, also über so eine schnelle Variante an die Börse zu gehen, funktioniert. Und es war auch wichtig, weil es, glaube ich, genau das richtige Zeitfenster auch war. Weil kurz danach haben wir ja alle miterlebt mit dem Ukraine-Krieg und der ganzen Inflation. Da sind natürlich viele von diesen jüngeren Firmen in der Tech-Bereich auch, haben es dann schwer gehabt. Deswegen war das ein super Zeitpunkt, an dem wir an die Börse gegangen sind. Und ja.
Also gute 8 Jahre gibt es das Produkt jetzt. Und es ist ja genauso, wie du gesagt hast, vorher, ich glaube, die meisten hier im Raum und wahrscheinlich auch die meisten, die jetzt zu Hause zuhören, sind ja noch so mit Kassetten aufgewachsen und irgendwann musste man dann umdrehen und konnte weiterhören. Dann kam irgendwann CDs oder vielleicht sogar MP3-Player, aber das, was ihr dann in den Markt gebracht habt, ist ja ein komplett neues Produkt und auch sehr erklärungsbedürftig. So einfach es eigentlich auch in der Bedienung ist, so erklärungsbedürftig ist es dann am Ende, aber trotzdem, weil es halt nicht gelernt ist und weil wahrscheinlich auch erstmal niemand nach so einem Produkt sucht. Wie bringt man so ein Produkt in den Markt, nachdem keiner sucht, das so erklärungsbedürftig ist? Was hat da für euch funktioniert, um das überhaupt, all die Vorteile und die Einfachheit zu erklären? War das sofort online? War das sofort D2C? Hat man, seid ihr in Kindergärten gegangen, hab's da vorgestellt, mit Momfluencers gearbeitet? War es der stationäre Vertrieb, wo man sofort anfassen und ausprobieren kann? Also wie kriegt man so eine komplett neue Produktkategorie etabliert?
Ja, also 2016 ist jetzt geschätzt, aber ich würde mal sagen, da waren vielleicht so 20, 25 Leute bei den Tonys. Und die Kollegen, die sich ganz am Anfang um den Vertrieb gekümmert haben, sind tatsächlich mit der Box und ein paar Tonys von Händler zu Händler und haben das Produkt wirklich vorgeführt. Auch die Gründer und haben gezeigt, ja, so und so funktioniert es und das passiert. Und was mir dann auch so erzählt wurde, ist, dass diese Vorführungen wirklich auch dazu geführt haben, dass die begeistert waren und gesagt haben, dieses Produkt wollen wir anbieten. Und ich glaube, das war im Dachmarkt ja ein sehr wichtiger Faktor, um da zu wachsen und dann halt auch relativ schnell eine Sichtbarkeit über die Geschäfte zu erlangen. Auch online gab es im ersten Jahr schon, aber der Fokus war schon auf dem Retail. So zum Start. Und ich sag mal, in anderen Märkten, da ist auch nochmal die Frage, ob dann diese Kategorie schon gelernt ist oder nicht. Da kann das teilweise ein bisschen anders funktionieren, aber da kommen wir ja vielleicht später auch noch drauf.
Ja, ich würde gerne nochmal das Geschäftsmodell ein bisschen besser verstehen. 7,5 Millionen Tonys im Markt, 7,5 Millionen Boxen und 90 Millionen Tonys, also ungefähr 12 Tonys hat jeder, der eine Box zu Hause hat. Was ist das relevantere Geschäftsmodell für euch? Sind es die Boxen, die natürlich teuer sind in der Herstellung? Sind es die Tonys, wo ich vermute, dass ihr ja auch Rechte einkaufen müsst, um dann da, weiß ich nicht, Paw Patrol folgen oder ähnliches drauf zu spielen? Also wie funktionieren so die Metriken für euch und wie ist so die Wertschöpfungskette?
Ja, also die Tonys kann man als Razorblade-Modell bezeichnen. Also quasi die Tony-Box ist unser Rasierer und die Klingen sind dann eben die Tonys. Deswegen ist klar, also wir müssen natürlich nicht nur erfolgreich die Tony-Boxen in den Markt bringen, sondern dann eben auch den Kindern möglichst viel Spaß beim Hören der Tonys bieten, sodass dann eben auch aus den 12 Tonys pro Tony-Box, die es jetzt komplett im Durchschnitt sind, dann perspektivisch auch mehr werden.
Und sind das dann Inhalte, die ihr einfach lizenziert von anderen Unternehmen oder entwickelt ihr auch eigene Inhalte, um dann wirklich die komplette Wertschöpfungskette zu ownen?
Sowohl als auch. Also wir haben, ich meine, dass es zum Start hauptsächlich lizenzierte Inhalte waren. Ja, große Lizenzgeber wie Disney zum Beispiel waren von Anfang an mit an Bord und es war natürlich auch ein starker Magnet, um eben dann auch Interesse an diesem Produkt zu erzeugen. Die sind immer noch sehr wichtig für uns. Weiterhin haben die einen sehr großen Anteil. Gleichzeitig gibt es aber jetzt auch seit einiger Zeit erfolgreich Own Contents, nennen wir das. Also quasi eigene Tonys-Produktion. Und die erstaunlich gut funktionieren. Die richten sich vorrangig auf Use Cases, die eben Eltern mit ihren Kindern haben. Also ich denke da zum Beispiel an eine Figur, die heißt Leo. Und Leo ist eine eigene Kreation von den Tonys. Da gibt es inzwischen, müssten 3 sein, die erklären dann den Kindern, wie Zähneputzen funktioniert, auf eine unterhaltsame Art und Weise, sodass das Kind das nicht als Pain sieht, sondern auch Spaß daran hat. Dann gibt es noch einen Leo, der erklärt, das Zimmer aufräumen. Ja, also so typische Use Cases eben, die Eltern mit ihren Kindern haben und vielleicht auch nicht immer so erfreulich ablaufen.
Und im Vorgespräch habe ich schon mitbekommen, dass ihr jetzt auch erste Versuche gestartet habt, auch mit Promis und Sängern zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, du hast so ein Beispiel genannt von einer Sängerin, die ich nicht kannte, Lea, die mittlerweile ein ganzes Album auch auf einer Tony-Box herausbringt.
Das ist schon ein bisschen länger her, dieses Beispiel mit Lea. Das war, ich glaube, für viele von uns auch so ein bisschen überraschend, dass das als 1:1 Album auf einer Tony-Figur so gut funktioniert hat. Ist, würde ich sagen, nicht der Fokus, aber wir haben zum Beispiel, wenn du jetzt Promis ansprichst, vor kurzem den Checker Tobi bei uns in Düsseldorf gehabt, der hat dann für ein paar ausgewählte Familien mit Kindern ein Event zum Launch seines Checker Tobi Clever Tonys veranstaltet mit uns, mit den Tonys und das war schon toll zu sehen, wie viel Spaß die Kinder da hatten und auch für mich war es total spannend zu sehen, wie unterhaltsam Lernen für die Kinder auch sein kann, weil die Inhalte von Checker Tobi sind logischerweise natürlich auf auch so ein bisschen unterhaltsame Bildung als Fokus und war total schön zu sehen, dass die Kinder daran auch Interesse haben. Ja.
Okay, dann haben wir das Produkt jetzt verstanden. Wir haben auch verstanden, es ging los im stationären Handel, so ein bisschen Klinken putzen. Wie war denn für euch der Einstieg in den E-Commerce, um dann auch mal auf das Schwerpunktthema zu kommen? Wie habt ihr losgelegt? Habt ihr gesagt, es gibt erstmal den eigenen Webshop, war sofort klar, Marktplätze sind für uns der richtige Weg. Also wie habt ihr das gestartet?
Also in Dach war es so, dass Retail am Anfang deutlich stärker war als online. Das ist auch immer noch so. Aber wenn man sich die Verlaufskurven anschaut, hat der eigene Anteil, also der D2C-Anteil und der Online-Anteil, die haben eigentlich bis einschließlich 2019 sind die eher gesunken, also zugunsten des Retails. Und dann Turning Point, würde ich sagen, war dann vielleicht auch so ein bisschen Corona 2020. Da ist der Share dann wieder deutlich, also er ist in allen Bereichen gewachsen. Insgesamt, das Volumen ist insgesamt gewachsen, aber der Share hat sich ab 2020 dann im Online-Bereich schon etwas stärker entwickelt. Und genau, und das eben auch sowohl also Amazon als auch der eigene Online-Shop. Also beide eigentlich Jahr für Jahr mit Wachstum.
Markus, wann hast du das erste Mal, vielleicht nicht in der Rolle als Vater, sondern in der Rolle als Director Seller Services, wann hast du das erste Mal realisiert, krass, da gibt es jetzt so ein neues Produkt, die verkaufen jetzt irgendwie bei uns und offensichtlich wird das groß?
Ist einige Jahre her. Ich muss sagen, ich fand die Idee schon immer sehr, sehr gut. Ich war aber auch am Anfang etwas skeptisch, ob die Kunden diesen Aufwand in Anführungszeichen betreiben, um zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich und warum kann ich nicht das Gleiche mit irgendwie einfach einem Spotify-Stream oder sowas machen. Ja? Aber total faszinierend. Und in der Tat, ich glaube, du hast ja gerade erklärt, René, dadurch, dass ihr eben schon eine Präsenz auch im klassischen Retail hattet, was ja für so ein neues Unternehmen eigentlich nicht so einfach ist, ne? Also überhaupt mal gelistet zu werden im klassischen Einzelhandel, dadurch hattet ihr ja schon auch eine gewisse Präsenz. Und das kam irgendwie auch bei mir an. Ja, jetzt so meine, ich hab zwei Töchter, die sind jetzt im Teenager-Alter. Ich wollte gerade fragen, gibt's auch Teenager-Content? Zimmer aufräumen funktioniert immer noch nicht. Zähne putzen funktioniert mittlerweile. Eine meiner Töchter heißt auch noch Toni. Also vielleicht müssen wir da dann noch irgendwie an Content arbeiten. Aber nee, total faszinierende Geschichte. Absolut.
Okay. Und wenn ihr dann feststellt, okay, das ist jetzt ein Verkaufspartner, ein Seller, der jetzt offensichtlich nicht ganz klein ist, sondern der auch wächst und der ein großes Potenzial hat, in Dach, aber auch darüber hinaus. Wie fangt ihr dann an, auch mit solchen Partnern zusammenzuarbeiten? Was bietet ihr denen an Unterstützung an, um eben auch wirklich so das Full Potential auszunutzen?
Ja, genau, vielleicht um ein bisschen auszuholen, wie wir grundsätzlich über die Verkaufspartner und das Amazon Marketplace-Geschäft nachdenken. Also ja, wir haben auch ein Team, da habe ich auch tatsächlich mal angefangen vor 13 Jahren, das nichts anders macht, als eben in der Branche zu schauen, gibt es da spannende Unternehmen, für die es eben auch Sinn machen könnte, die Produkte auf Amazon zu verkaufen. Und da fühlen wir uns überhaupt nicht limitiert, weil im Prinzip die Möglichkeit ist ja uneingeschränkt über alle Branchen, alle Produktkategorien hinweg denkbar. Darüber hinaus, und das macht aber eigentlich den Charme dieses Marktplatzmodells aus, haben wir das schon immer so aufgebaut, dass eigentlich jedes Unternehmen das auch im Self-Service machen kann. Also niemand muss mich, Markus, kennen oder mein Team oder irgendwelche Ansprechpartner haben, sondern kann sich einfach registrieren bei uns und loslegen. Ich weiß gar nicht, wie das bei Tonis am Anfang war, müsste ich tatsächlich auch mal mit meinem Team sprechen. Bisschen recherchieren. Und dann ist es aber tatsächlich so, natürlich gucken wir gerade bei Unternehmen, wo sich sehr schnell abzeichnet, da ist noch mehr Potenzial da, wie können wir auch noch unterstützen und versuchen Möglichkeiten und Impulse zu geben. Ja, also unser Marktplatz kommt historisch sicherlich aus einer Situation, wo die Welt noch sehr stark getrennt war. Die klassischen Hersteller und Marken haben typischerweise Wholesale to Retail verkauft, auch an Amazon Retail oder eben stationärer Handel. Und auf dem Marktplatz waren eher Wiederverkäufer. So, und das hat sich seit, ich würde mal sagen, 10-12 Jahren dreht sich das relativ stark. Und deswegen ist durchaus ein Fokus auch bei uns im Marktplatzteam, eben wie wir Marken helfen können, sich zu gründen auf Amazon oder mit Amazon als Verkaufskanal und dann zu wachsen und aber auch entsprechende Markenschutzmechanismen dahinter zu stellen. Wir haben, kennen die Zahl gar nicht genau, aber mehrere tausend Marken, die gab es vorher noch nicht, die sind tatsächlich auf Amazon geboren worden. Also sowas wie Anker, hier Elektronikzubehör oder Snox aus Mannheim, Johannes Klisch und sein Cousin, die gab's, diese Unternehmen gab es vorher nicht, die wurden auf Amazon gegründet. Ja, mittlerweile haben wir mehr als 500.000 Marken in der Amazon-eigenen Markenregistrierung, nennt sich das. Das ist so ein bisschen eine Datenbank, die uns hilft eben zu verstehen, wer ist denn überhaupt eine registrierte Marke, wer hat einen Trademark und damit verbunden sind auch bestimmte Schutzmechanismen. Und ja, und wir haben viele Programme und Tools eben auch gebaut und einige davon nutzt Tonis auch, die eben Marken helfen sollen, sich weiterzuentwickeln. Sowohl Internationalisierung, sicherlich eine Stärke, die wir einbringen können. Früher war es so, dass für ein Unternehmen jetzt global zu verkaufen, zum Beispiel in den USA oder in Japan, das war schwierig und kompliziert und hat sehr viel Geld und Risiken bedingt. Über Amazon ist es ein Ticken leichter geworden. Es ist immer noch kein Pappenstiel, muss alles wohl überlegt sein. Und dann aber auch, wie präsentiere ich meine Marke, die Produktdetailseiten, Videos, Werbung schalten, an diesen Deals und Promotion-Events teilnehmen, die wir auch bieten mit Prime Day, mit der Cyber Week und so weiter. Das sind alles Elemente, die eben helfen können, eine Marke aufzubauen. Es sind Möglichkeiten. Ne? Jedes Unternehmen muss selber entscheiden, wie nutzen wir die, was davon nutzen wir die. Wir schreiben da auch jetzt nichts vor, wir bieten einfach Möglichkeiten an.
Ja, dann lass uns mal über euer Amazon-Setup sprechen, René. Vielleicht mal, bevor wir auf die einzelnen Services kommen und was ihr nutzt. Ihr habt ja jetzt eine Größe und eine Bekanntheit und eine Relevanz. Ihr könntet ja sicherlich, wenn ihr es wolltet, auch in das Wholesale-Modell, also ins Vendor-Modell gehen und einfach Amazon als einen großen B2B-Kunden beliefern. Aber ihr entscheidet euch für das Seller-Modell. Zumindest überwiegend, so nehme ich es wahr. Warum ist das so?
Ja, also da, ich muss dazu sagen, die Entscheidung ist schon deutlich vorher getroffen worden, als ich zu den Tonis gestoßen bin. Ich kann aus meiner Sicht mal sagen, so was wir am Marketplace, an dem Modell sehr schätzen, das ist halt auch einfach so über seine Promotions und auch über das Pricing relativ gut selber bestimmen zu können. Das sind für mich auf jeden Fall Vorteile. Ja, und die eigenen Teams lernen auch gut mit diesem Marktplatz umzugehen. Und ja, man hat so ein bisschen das Know-how auch selbst in der Hand. Das würde ich mal so als Vorteile für den Marketplace sehen.
Wie viel Know-how habt ihr denn bei euch jetzt in der Firma rund um das Thema Amazon aufgebaut? Wie viele Menschen betreuen bei euch eure Amazon-Accounts in den unterschiedlichen Ländern?
Also wir sind im Dachmarkt tatsächlich sehr schlank gestartet. Also ich hatte eine Mitarbeiterin, also ganz am Anfang habe ich sogar komplett selbst auch betreut. Und dann ist eine Mitarbeiterin, die das vorher schon mal gemacht hat, aus Elternzeit zurückgekommen und hat dann den Kanal für Dach wieder übernommen, auch sehr erfolgreich. Und wir haben inzwischen auch, jetzt auch natürlich dem Wachstum auch zu danken, haben wir auch ein EU-Kompetenzcenter, nennen wir das, mit einer Director Marketplace, die in UK sitzt, selber auch bei Amazon war und da ist jetzt mit einem Team von, ich glaube, müssten jetzt so 2-3 sein, die das Ganze auch nochmal zentral EU-seitig den Märkten helfen, die ähnlich wie wir unterschiedlich 1-3 Mitarbeiter nochmal im Markt haben. Und genau, und da sollen dann halt so ein bisschen Knowledge Sharing und auch mit einer gemeinsamen Stimme sprechen gefördert werden.
Und von den Services, die Markus jetzt so beschrieben hat, was es an Unterstützung von Amazon gibt und was es auch an Deal-Möglichkeiten gibt, jetzt hatten wir gerade den zweiten Prime Day, Black Friday, Cyber Monday ist nicht so weit weg. Von diesem ganzen Bauchladen an Möglichkeiten, was nutzt ihr davon? Was treibt wirklich Geschäft? Oder was macht euch das Leben so viel einfacher, weil ihr Unterstützung bekommt?
Ja, also ich weiß gar nicht, den Content, A-Plus-Content und so weiter, das ist jetzt, glaube ich, gar nicht so im Detail angesprochen, aber das ist auf jeden Fall was wir, ich glaube, in allen Märkten nutzen. Auf jeden Fall wir im Dachmarkt haben das genutzt. Das ist halt die Möglichkeit, die Marke und die Produkte auf Amazon in einer sehr qualitativen Weise zu zeigen. Und wenn man jetzt sieht, dass einfach sehr, sehr viele unsere Kunden auf Amazon unterwegs sind, ist es natürlich auch super wichtig, dass wir da auch präsent sind und auch ein qualitatives Bild abgeben. Ich glaube, die Zahl bestätigt ja Amazon nicht, meines Wissens nicht so, aber ich habe mal gegoogelt, dass wir, ich glaube, in Deutschland so 17 Millionen Prime-Kunden haben, selbst wenn die Zahl etwas höher oder niedriger liegen sollte.
Man guckt jetzt mal, ob Markus irgendwie nickt oder irgendeine Mimik bringt.
Also selbst wenn das vielleicht nur eine grobe Richtung gibt, die Tendenz ist auf jeden Fall klar, dass es sehr, sehr viele sind und also da kommt man nicht dran vorbei, so würde ich sagen. Deswegen qualitativer Content ist für uns schon immer eine Prio da gewesen. Ja, die ganzen Werbemöglichkeiten, die es gibt, die haben wir im Dachmarkt tatsächlich ein bisschen weniger eingesetzt, was auch daran liegt, dass wir zumindest seit der Zeit, seitdem ich das auch mit betreue, schon so bekannt waren, dass dieses Produkt schon so stark gesucht wird. Da können Ads zum Beispiel helfen, um seine Brand ein bisschen zu schützen vor Konkurrenten, die vielleicht gerne auch auf die Keywords bieten wollen. Und was wir auch gemerkt haben, was auch wichtig ist, ist, wenn wir mit neuen Produkten oder zum Beispiel Bundles experimentiert haben, die noch nicht so bekannt sind, die noch kein eigenes Suchvolumen an sich haben, da helfen Ads auf jeden Fall auch, die im Listing schon mal bekannt zu machen.
Wenn man jetzt drüber nachdenkt, dass euer Geschäftsmodell eben nicht endet, wenn die eine Tony-Box verkauft ist, sondern wenn es immer wieder darum geht, auch dran zu erinnern, kauf deinem Kind doch nochmal den nächsten Tony und den nächsten Tony und den nächsten Tony. Also eigentlich klassisch Bestandskundenmarketing oder CRM zu machen. Da gibt es sicherlich viele Leute, die sagen würden, ist Amazon eigentlich nicht der potenteste Kanal, weil du halt nicht einfach E-Mails schreiben kannst an deine Datenbank von Kunden und ihnen die 5 neuen Paw Patrol Folgen, die es jetzt vielleicht gibt, anbieten kannst. Wie geht ihr damit um, wenn Bestandskundenmarketing so wichtig ist? Also wie löst ihr das?
Also es gibt natürlich zum einen, wenn man jetzt nochmal auf dieses Razorblade-Modell zurückgeht, wenn wir Tony-Boxen verkaufen und Kunden in unser Ökosystem bringen, dann ist relativ kalkulierbar, dass danach diese Kunden auch zu Bestandskunden werden und im Nachgang viele Tonys kaufen. Das geschieht zum Teil automatisch auch wieder bei Amazon, weil eben die Prime-Vorteile, die Convenience von Amazon und der bestehende Login, einfache Bezahlung, diese ganzen Vorteile, die der Kunde dort hat, einfach so sehr geschätzt werden, dass dann auch darüber die Nachkäufe wieder geschehen. Und für andere Kunden, für die vielleicht andere Vorteile auch im Fokus stehen, haben wir natürlich mit unserem eigenen D2C auch die Möglichkeit, dann über CRM-Maßnahmen, über unsere Newsletter-Aktivitäten, aber auch ganz wichtig über unsere App, die sowohl als Haushaltsmanagement-Tool dient, aber eben auch Nachkäufe, Retention fördert, genau, darüber auch abzudenken.
Okay. Ich weiß, dass ein zweites Thema, das für euch in den letzten Jahren sehr wichtig war, das ganze Thema Internationalisierung war. Sonst kriegt man so ein Unternehmen auch nicht auf die Größe, dass es irgendwann, dass man es an die Börse bringen kann. Ihr seid weit über den deutschsprachigen Raum hinausgewachsen. Du hast schon gesagt, es gibt ein EU-Kompetenzcenter. Also da werdet ihr viele Länder abdecken. Ihr seid mittlerweile auch in den USA. Gib mal so einen kurzen Überblick so über eure Internationalisierungsstrategie, wie seid ihr vorgegangen und in welchen Märkten seid ihr heute präsent?
Ja, die wichtigsten Märkte für uns, also wenn man so chronologisch vorgeht, Dachmarkt Nummer 1, dann UK, Frankreich, USA. Warum hauptsächlich die Märkte? Weil wir sind ein Produkt, was von Sprache lebt. Also unser Content ist auf Sprache. Das heißt, Sprachen, für die wir kein Content haben, diese Märkte sind für uns deutlich schwerer. Also wir haben auch ein, das liegt auch noch bei mir im Team mit, einen sogenannten EU-Shop, der allerdings ganz bewusst nicht UK und Frankreich abdeckt. Die haben eigene lokale Teams, weil die auch eigene Sprachcontents haben. Aber zum Beispiel Italienisch, Spanisch, die Niederlande oder diese Märkte, die keine eigene Sprache bei uns auf den Tonys vorfinden, die decken wir sozusagen über den EU-Shop ab. Der ist aber dementsprechend auch deutlich kleiner. Also man sieht, da ist die eigene Sprache dazu haben, ist schon sehr wichtig. Deswegen eben mit UK, Englisch, Französisch, Frankreich, USA natürlich als Riesenmarkt mit dem Potenzial. Und seit diesem Jahr haben wir auch Australien und Neuseeland mit am Start.
Okay, auch als englischsprachige
Märkte. Auch englischsprachig, genau. Und da ist zum Beispiel auch Amazon super wichtig. Es ist heute auch noch so, dass wir für die Kunden, die auf Tonys aus Australien auf die Webseite kommen, die finden über die Webseite sowohl die Retailer, ich glaube, es sind inzwischen so knapp über 300 schon in Australien und Neuseeland, und es gibt auch den direkten Link von der Tonys Webseite in Australien zu Amazon. Also das heißt, ein eigenes D2C-Geschäft ist da noch nicht live.
Okay, dann lass uns mal über die USA sprechen. Nachdem wir Markus jetzt eben noch keine Regung entlocken konnten, ob es wirklich 17 Millionen Prime-Kunden sind, versuche ich es jetzt nochmal anders. Ich habe mal gehört, das Gerücht, Tonys sei der erfolgreichste deutsche Export auf Amazon in die USA. Da sehe ich ein Nicken.
Ja, das ist so. Ist eine super beeindruckende Geschichte. Vor allem, man muss mit einbeziehen, dass wir schon auch sehr bekannte andere Unternehmen haben, die teilweise gar nicht so groß auf Amazon in Europa sind oder in Einzelfällen gar nicht präsent sind, die aber vielleicht im amerikanischen Markt bislang gar keine Präsenz hatten und deswegen dort versuchen, eben online und mit der Hilfe von Amazon groß zu werden. Chibo ist so ein Beispiel, Froschreiniger oder Alpizin-Shampoo, also auch so, klar, die kann man, glaube ich, auch bei Amazon hier kaufen, aber ich glaube, da ist der Hintergedanke eher in Amerika größer zu werden. Und ihr seid, wenn man das ins Verhältnis setzt und Exportumsätze insgesamt nimmt, seid ihr die Nummer 1 in Sachen deutscher Unternehmen, die auf Amazon.com verkaufen.
Okay, wow.
Glückwunsch.
Also, das ist mein Statement. Jetzt fragen sich alle, wie kann ich es denn machen? Ich habe gerade letzte Woche mich mit einem VC unterhalten, der gesagt hat, ach, was ihn an deutschen Unternehmern immer so stört im Vergleich zu anderen. Der sagt, Unternehmer aus Israel, die sind immer geil, weil die sind so hungrig. Die wissen, dass ihr Heimatmarkt ist halt super klein. Die denken sowieso sofort international. Gründer in den USA denken auch immer sofort richtig groß, weil die haben einen super großen Markt. Gründer aus Deutschland denken halt über Deutschland und Österreich und die Schweiz und vernachlässigen häufig oder denken viel zu spät nach über die Potenziale, die eben dann auch in den USA sind, weil es auch immer so eine Angst davor gibt, vor diesem Going Global und es ist alles so kompliziert und in den USA wird man sofort für alles verklagt und brauche ich da eigentlich eine eigene Gesellschaft und andere Sprache und alles, was dazu gehört. Aber es gibt ja offensichtlich viele Beispiele, die auch über Amazon internationalisieren und vor allem in die USA. Ich vermute, das ist ja auch ein strategisches Interesse von euch, das zu unterstützen. Welche Möglichkeiten gibt es denn für mich, wenn ich heute in Deutschland, in Dach oder vielleicht auch in ein paar europäischen Ländern unterwegs bin, mit Hilfe von Amazon auch die USA anzugehen?
Ja, also was ich jedem empfehlen würde, ist zunächst mal, wenn ich schon Verkäufer in Deutschland bin, dann eben auch Exporte zu ermöglichen. Export heißt, dass halt zum Beispiel ein Kunde aus Norwegen auch auf der deutschen Webseite eure Produkte bestellen kann. Manche Unternehmen wollen das nicht, aus diversen Gründen, Komplexität, teilweise sind es vielleicht auch so Themen wie Lizenzrechte, andere rechtliche Themen, vielleicht steuerliche Fragen. Wenn man aber eine gewisse Grundgröße erreicht hat, ist das auf alle Fälle ein Schritt, um mal zu gucken, um in Berührung zu kommen mit internationalen Kunden. Dann üblicherweise wäre der nächste Schritt tatsächlich auch eine eigene Präsenz in den anderen europäischen Amazon-Stores zu lancieren. Also zum Beispiel eben in Frankreich, in Spanien, in Italien, UK. Für außerhalb UK, also Continental Europa, haben wir eben auch ein eigenes Programm namens Pan-Europäischer Versand, wo wir dabei sehr explizit helfen und eben auch die Logistik mit übernehmen. Also man muss eigentlich nur die Ware einmal in Deutschland zu uns schicken. Und wir verteilen die Ware dann nah an der Kundennachfrage. Also wenn dann eben Demand-Nachfrage in Spanien ist für eine Tony-Box als Beispiel, dann wird die auch von dem lokalen Logistikzentrum dort erfüllt. Hilft mit Liefergeschwindigkeit, hilft mit Conversion natürlich deswegen auch, anstatt dass jetzt alles aus Deutschland verschickt wird. Kann man auch machen als Verkäufer, aber wenn man jetzt sagt, was ist so die Evolutionsstufe, dann ist das so ein typischer Werdegang. Und dann Amerika, kann man nicht pauschalisieren, aber ich würde mal sagen, so Minimum vielleicht 10 Millionen Handelsumsatz auf Amazon in Europa sollte man vielleicht machen, um so eine Grundgröße zu haben, auch so die eigenen Operations, das Personal dahinter auf einem Stand zu haben, dass man sich daran wagt. Und dann ist es schon so, ja, ich beobachte immer wieder, dass da sehr viel Skepsis herrscht und vielleicht stereotypisch bei deutschen Unternehmen etwas mehr. Auf der anderen Seite sehen wir genauso Beispiele, wo Unternehmen da einfach sehr schnell reingestolpert sind und dann ist es nicht so gut gelaufen. Also es ist schon ein Schritt, der wohl überlegt sein muss. Wir haben ein eigenes Team, Amazon Global Selling Team bei mir, die da unterstützen können. Wir haben ein Netzwerk, Solution Provider Netzwerk von externen Anbietern, die bei allerlei Fragen helfen können, steuerlichen Fragen, Zöllen, sofern das relevant ist, auch diversen Logistiklösungen und sich da tief zu informieren, macht schon Sinn. Und dann, was, glaube ich, so Erfolgsbeispiele zeigen, ist, trotzdem mal loszulegen und Nachfrage antesten. Natürlich auch vorher ein bisschen recherchieren, meine Produkte, gibt es da überhaupt vielleicht eine Nische? Also es ist ja wahrscheinlich sehr wahrscheinlich, dass es ähnlich gelagerte Produkte schon gibt, außer ich habe so eine tolle, super neuartige Innovation wie Tonys. Gab es halt vorher noch gar nicht. Aber in den meisten Bereichen gibt es ja schon etwas Ähnliches. Da muss ich halt gucken, ob vielleicht in Amerika meine Nische, in der ich tätig bin, sogar viel größer ist. Also wir haben so ein Beispiel von einem deutschen Golfball- und Golf-Zubehör-Anbieter, der natürlich auch in Deutschland ganz gut verkauft, aber in Amerika ist das Thema halt einfach nochmal so viel größer. Ja, oder wir haben einen Anbieter, Rotex heißen die, glaube ich, die machen so Zubehörteile für 3D-Printing, 3D-Drucker. Auch ein Thema prinzipiell in Deutschland, aber in Amerika viel weiter fortgeschritten. Da gibt es ja wirklich Haushalte, die 3D-Drucker haben und dann eben kleine 3D-Drucks machen. Also die Nische für diesen Anbieter ist in Amerika viel, viel größer. Also wohl überlegt, gute Recherche mal machen, ob Potenzial da ist, aber dann auch mal anfangen, es auszuprobieren, weil nur wenn ich mal anfange, werde ich merken, ob ich wirklich wahre Nachfrage von amerikanischen Kunden auch bekomme.
Und es gibt ja Beispiele, wo man denkt, die Nische ist nun wirklich dicht. Also ich denke immer an Snox, Johannes Klisch, die auch in die USA gegangen sind, wo man denkt, naja, wer braucht denn jetzt in den USA deutsche Sneaker, Socken und deutsche Unterhosen. Also braucht wirklich, intuitiv würde man denken, niemand braucht das. Am Ende hat es dann aber, wenn auch, glaube ich, erst im zweiten Anlauf, hat es dann mittlerweile sehr gut funktioniert, einfach weil der Markt so groß ist und weil vielleicht, das sehen wir zumindest immer wieder, auch so bei Projekten, die wir jetzt als Frontrow machen, wenn wir uns so Wettbewerb angucken, ich glaube, eine Stärke, die wir in Deutschland haben, ist so German Engineering und einfach richtig stark sein in der Execution. Und wenn man halt so die operative Umsetzung wirklich exzellent macht, dann kann man eben auch in Märkten, die eigentlich schon so gesättigt scheinen, einfach trotzdem gut sein und sich so seinen Fair Share holen. Wie sieht das bei euch aus? Welche Bedeutung hat die USA mittlerweile und wie nimmst du vielleicht auch Unterschiede wahr, weil es dann doch ein anderer Markt ist, der auch vielleicht mehr Gadget-heavy ist als Deutschland. Wie war so die erste Resonanz auf die Tony-Box in den USA?
Also für uns ist es natürlich schon mal, um damit anzufangen, du hast den Börsengang angesprochen, um da ein sehr, sehr großes Wachstumspotenzial zu sehen, geht ja eigentlich kein Weg an den USA vorbei. Und das ist schon mal ein Teil der Antwort. Und dann vor Ort muss man dazu wissen, dass in den USA diese Hörspielkultur, die wir in Deutschland kennen, die gab es gar nicht. Das heißt, das musste, es war noch erklärungsbedürftiger, als es bei uns vielleicht 2016 schon war. Insofern haben die Teams natürlich auch viel größere Marketingbudgets. Das werden die Kollegen bei Amazon USA wahrscheinlich auch sehen, dass da mit ganz anderen Mitteln auch Awareness und Verständnis sozusagen erarbeitet werden muss. Und das ist den Kollegen auch sehr gut gelungen. Also letztes Jahr waren die USA noch knapp hinter dem Dachmarkt. Und ist sehr wahrscheinlich und auch zu hoffen, dass dieses Jahr das erste Mal die US-Kollegen den Dachmarkt überholen werden.
Nur auf Amazon oder weil ihr da mittlerweile auch stationär distribuiert seid?
Also insgesamt ist der Aufbau des Marktes ist in den USA auch von Anfang an stark online gewesen. Stärker als das Verhältnis, sage ich mal, zu Beginn im Dachmarkt war. Aber inzwischen haben wir zum Beispiel mit Target und Walmart, das müssten so knapp über 4000 Stores sein, in denen wir da auch präsent sind. Zumindest, die haben auch einige Geschäfte, die so seasonal sind. Aber selbst wenn man die abzieht, ist man immer noch irgendwo so zwischen 3500 und 4000 Stores, die durch die beiden Ketten dazugekommen sind. Also auch da wachsen konstant, seitdem wir den Markt bespielen, eigentlich alle Kanäle am Wachsen.
Wir sind hier ja beim Newcom Summit, also es geht auch um neue Arten von Commerce und ein Kanal, der in den USA aus unserer Wahrnehmung extrem viel Dynamik hat, ist TikTok Commerce. Also aus meiner Sicht auch das erste Beispiel, wo wirklich mal Social Media und E-Commerce komplett zusammengewachsen sind und integriert sind. In Deutschland noch nicht gelauncht, in den USA eben schon. Guckt ihr euch das an oder seid ihr da auch schon aktiv?
Ich weiß nicht, inwiefern die US-Kollegen da schon aktiv sind. Also ich habe vor kurzem ein Webinar mitverfolgt über den TikTok-Shop. Habe ich das Beispiel von Thomann gesehen, die über TikTok-Shop in den USA schon erfolgreich Gitarren verkaufen. War für mich echt überraschend, weil ich halt immer so im Hinterkopf hatte, die Zielgruppe auf TikTok ist bis 28. Hätte ich jetzt eher weniger teure Gitarrenkäufe vermutet. Aber ja, anscheinend ist das auch ein Thema und also wir gucken es uns an, aber es ist jetzt vielleicht noch nicht im Fokus.
Aber es wird genug Wachstum geben. Ich glaube auch jeder, der in Deutschland und Europa E-Commerce macht, tut gut daran, sich vielleicht so wie du auch mal das ein oder andere Webinar anzugucken, weil wir, glaube ich, schon davon ausgehen können, es wird irgendwann auch im Dachraum starten und ist sicherlich ein Kanal, der für viele Produkte hohe Relevanz haben kann. Dieser Podcast kann ja normalerweise, haben wir ja kein natürliches Ende, der kann ja unendlich lang sein. Auf einem Event wie diesem ist es ein bisschen anders, weil irgendwann geht die Agenda weiter. Das heißt, wir kommen so langsam zum Ende. Ich würde aber trotzdem einmal die Gelegenheit nutzen, dass wir auch Publikum haben und nicht alle Fragen selber stellen muss und einmal in die Runde gucken, ob es hier Fragen gibt an René oder Markus. Da, dann komme ich einmal mit meinem Mikro nach vorne.
Hallo, ich habe eine Frage, wenn jetzt der TikTok-Shop irgendwann in den Dachraum kommt, in UK ist er schon, wie der Kollege von Amazon das wahrnimmt, hat er davor Angst oder wie wird man sich dagegen aufstellen oder wie kann man sogar kooperieren?
Ja, danke René. Also ich glaube grundsätzlich ist unsere Haltung immer, dass wir uns versuchen, auf unsere Kunden zu fokussieren. Im Bereich Marktplatz sind es auch die Verkaufspartner. Und natürlich kommen da solche Impulse auch. Ne? Da kommen auch die Verkaufspartner mit so, das und das ist möglich hier bei dem und dem, zum Beispiel bei TikTok. Wie seht ihr das? Könnt ihr da auch was machen? Also wir lassen uns da schon auch inspirieren, aber der Fokus bleibt eben auf den Verkaufspartner und den Kunden. Speziell auf TikTok jetzt bezogen, da bin ich tatsächlich auch persönlich nicht so im Detail. Ich lese, dass wir in den USA da auch gewisse Kooperationen haben. Jetzt mal abseits der ganzen politischen Fragestellung, die da noch dranhängt. Genau, also ich würde so beschreiben, wir nehmen das absolut wahr, wir nehmen solche Branchentrends immer auch ernst, aber der Fokus liegt eben darauf, was verstehen wir, was unsere Kunden, unsere Verkaufspartner wirklich wünschen und daran versuchen wir uns primär zu orientieren.
Ich gucke nochmal in die Runde, regt sich noch irgendwo eine Hand, jemand, der eine Frage hat? Ah, der Kollege, einen Moment.
Ja, ich wollte fragen, bei Tonis hast du ja das Problem angesprochen, dass der Content länderspezifisch ist. Ist das nicht ein Problem, was ihr mit AI lösen könntet, dass ihr quasi auf Knopfdruck sofort das in 27 Sprachen übersetzt habt? Oder ist das eher ein kulturelles Problem, dass halt in den Niederlanden keiner Bibi Blocksberg kennt?
Ja, also wir hatten letztes Jahr tatsächlich in UK und Deutschland auch schon einen Test mit einem KI-Geschichtengenerator für eine begrenzte Kundengruppe, weil man auch da halt noch viele offene Fragen hat. Es ist tatsächlich überhaupt nicht trivial, weil zum Beispiel muss sichergestellt werden, dass Lizenzgeber nicht vorkommen in dieser Geschichte, weil ja, die werden ja dann sozusagen dafür nicht entlohnt. Das ist ein wichtiger Punkt, aber auch, dass der Content, der über diesen Generator erstellt wird, kindgerecht ist, altersgerecht ist. Auch das ist eine Herausforderung. Diese beiden Herausforderungen sind uns da schon ganz gut gelungen. Dann ist natürlich noch eine andere Herausforderung, kostet natürlich auch alles Geld. Also man muss es auch irgendwie sich beantworten, wie man das Ganze monetarisiert. Aber der Fokus, also ja, auch da wird bei uns experimentiert, aber der Fokus ist auf jeden Fall in dem klassischen Tonis-Bereich. Das wird da sicherlich auch bleiben. Also ich glaube, das ist ein nettes Add-on, wo wir sicherlich Erfahrungen sammeln, noch mehr sammeln werden. Genau, aber der Fokus sind unsere Tonis.
Sehr gut. Dann haben wir das Thema KI auch noch untergebracht in diesem Podcast. Das ist wichtig. Wir kommen so langsam zum Ende. Hier geht's gleich weiter beim Newcom Summit. Freuen wir uns, dass wir hier zu Gast sein durften. Danke an euch beide, dass ihr zu Gast gewesen seid, dieses Experiment mitgemacht habt, das erste Mal einen Live-Podcast zu machen. Ich glaube, das machen wir irgendwann wieder. Alle zwei Wochen gibt es Folgen wie diese mal live, normalerweise eher aus dem Studio und alle Infos dazu gibt es unter amazon.de/podcast. Vielen Dank an euch beide, vielen Dank an alle im Raum und wir hören uns in zwei Wochen.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.